das Evangelium ist ja nicht neutral. Das Evangelium ist eine Aussage über unsere christliche Deutung der Welt, die mit ganz bestimmten normativen Vorstellungen einhergeht.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Wie vom guten Leben sprechen angesichts der ökologischen Krise? Im Gespräch mit der Theologin Franka Spies. Ihr hört mit Herz und Haltung den Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Jede Woche gibt es hier Input zu den großen Themen unserer Zeit. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Die ökologische Krise hat unsere Welt längst im Griff. Und perspektivisch geht es um das nackte Überleben des Planeten. Warum das einer christlichen Heilshoffnung nicht egal sein darf und es nicht ausreicht, nur auf den Erlösungsgedanken im Jenseits zu verweisen, darüber hat Annika Schmitz aus unserem Podcast-Team mit der Theologin Franka Spies gesprochen. Wie aber können wir in der aktuellen Zeit von einem guten Leben sprechen, das nicht nur den einzelnen Menschen in den Blick nimmt? Und mit welchen Ideen können sich Theologinnen und Theologen in die Debatte einbringen? Freut euch auf ein spannendes Gespräch über mögliche Antworten, über die Bewahrung der Schöpfung und warum wir die Hoffnung nicht fahren lassen sollten. Franka Spies ist Privatdozentin für Dogmatik und Fundamentaltheologie an der Theologischen Fakultät der Universität Luzern. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen die Theologien der Schöpfung und Inkarnation, der neue Materialismus und kritische Posthumanismus sowie der jüdisch-christliche Dialog. Das gute Leben, die ökologische Krise und die christliche Hoffnung. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Liebe Franka, hi, schön, dass du da bist bei uns im Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Franka, wir haben uns heute ein großes Thema vorgenommen. Wir wollen nämlich über das gute Leben sprechen. Ich habe jetzt mal überlegt, was ist für mich eigentlich ein gutes Leben? Vielleicht steigen wir damit mal ein. Und wenn ich über mein gutes Leben nachdenke, dann denke ich, ja gut, ich will zuerst mal meine Grundbedürfnisse befriedigt haben. Also das heißt, ich brauche irgendwie eine Miete, die ich zahlen kann, eine Wohnung, was zu essen, einen Job. Das sind so meine Grundbedürfnisse. Und dann geht's weiter. Ich trinke ganz gerne mal einen schönen, kühlen Grauburgunder, am liebsten mit Blick aufs Freiburger Münster. Ich muss Musik machen können, mich mit guten FreundInnen unterhalten. Und dann bin ich eigentlich ganz glücklich, vor allem, wenn ich ab und an auch noch nach Italien reisen darf. Wie ist das? Mache ich es mir ein bisschen zu einfach, wenn ich über das gute Leben nachdenke?
Also ich sage erstmal persönlich, ich würde mich wahrscheinlich bei vielem von dem anschließen, was du sagst.
Finde ich gut.
Auch beim Grauburgunder ganz speziell, ne? Also da bin ich auch erstmal an Bord und beim Freiburger Münster sowieso. Und ich glaube, dass man wahrscheinlich das, was du sagst, irgendwie schon verallgemeinern kann. Also wenn man Leute danach fragt, was für sie jetzt so ein, vielleicht nicht unbedingt das gute Leben im großen Stil, aber so einen guten Moment oder ein Gefühl des Erfülltseins oder sowas ausmacht, dann kommen wahrscheinlich ganz ähnliche Antworten, vielleicht irgendwie mit jeweils eigenen Präferenzen bei der Getränkauswahl oder so oder bei der Wahl des Urlaubsziels, ne? Und ich glaube, dass uns das schon grundsätzlich etwas sagt, weil das sind ja so Momente, in denen man vielleicht so sehr mit sich im Reinen ist. So Momente, in denen man sich in Beziehungen spürt, die irgendwie gerade gelingen. Also wirklich so wirklich Momente des Erfülltseins und eben nicht Momente, in denen man irgendwie das Gefühl hat, man ist völlig getrennt vom eigenen Leben oder entfremdet davon sogar oder sowas. Ne? Also so Momente, in denen man sich vielleicht fremdgesteuert fühlt, sondern was du beschreibst, sind ja wirklich so ein, ist ja so ein Moment der subjektiven Erfüllung und der Freiheit. Und das ist schon, würde ich sagen, eine absolut valide Antwort auf die Frage, was das gute Leben ausmacht. Aber es ist alles andere als eine einfache Antwort. Weil du hast jetzt vorhin so die Grundbedürfnisse aufgezählt, die mal eben erfüllt sein müssen. Naja, die sind ja nicht mal eben erfüllt, ne? Also allein diese strukturellen Dinge, die da vielleicht schon vorausgesetzt sein müssen, die sind ja nicht einfach bei jedem Menschen sofort, liegen die vor. Oder es braucht vielleicht auch so eine subjektive Disposition dazu. Also ich brauche vielleicht irgendwie überhaupt so eine bestimmte Haltung, um in solche Momente kommen zu können. Ich brauche sowieso schon, damit ich mit FreundInnen schön beim Grauburgunder sitzen kann, erstmal FreundInnen. Also ich brauche erstmal gelingende Beziehungen, dass ja diese Momente überhaupt eintreten können. Also insofern ja, ich glaube, die Antwort ist schon ganz richtig, aber einfach ist sie mit Sicherheit nicht.
Ich merke schon, es hat wohl auch etwas mit strukturellen Gründen zu tun. Jetzt ist diese Frage nach dem guten Leben eine, die in der Antike Hochkonjunktur hatte. So die Philosophen damals, die haben sehr viel darüber gesprochen. Wir leben jetzt nicht mehr ganz in der Antike, wir sind ein paar Jahrhunderte später. Du hast dich jetzt trotzdem zusammen mit drei KollegInnen aus der Theologie diesem Thema gewidmet und ihr habt vergangenes Jahr zusammen ein Buch dazu geschrieben und habt die Leitfrage gestellt, was das gute Leben eigentlich ist. Wie kam es dazu, dass ihr dieses Buch gemacht habt? Und vor allem das Entscheidende ist ja, habt ihr eigentlich eine Antwort auf die Frage gefunden?
Ja, also ich beantworte erstmal den zweiten Teil. Wir haben keine Antwort gefunden. Wir haben nämlich auch nicht eine Antwort gesucht, sondern wir haben von Anfang an vier Antworten gesucht. Und da steckt schon sozusagen etwas drinnen, was uns was über die Frage des guten Lebens sagt. Nämlich, dass man diese Frage nicht ein für alle Mal und für alle Menschen gültig quasi beantworten kann. Und es auch keine gute Idee ist, das zu wollen. Also was verschiedene Menschen mit Glück und mit einem Gefühl von Sinn erfüllt, lässt sich nicht ja universal über meine eigenen Bedingungen hinaus unbedingt beantworten. Und das ist tatsächlich auch der Grund, weshalb, das zeichnet der Kollege Martin Breul in unserem Buch ganz schön nach, der Grund, weshalb diese Frage eigentlich seit der Antike und jetzt aber auch gerade spezifisch in der Moderne so ein bisschen aus der Philosophie ausgeklammert wurde. Weil man eben diese, man kann zum Beispiel in den Fragen der Moral durchaus etwas sagen, wovon man sagen kann, das soll jetzt für alle Menschen gelten, aber in der Frage des guten Lebens kann man das eben nicht. Sondern da muss es auch die Freiheit geben, dass Leute sich ihren Kalender krallen und überlegen, womit möchte ich denn meine Freizeit füllen? Und es ist vielleicht nicht so eine gute Idee, da irgendwas vorschreiben zu wollen. Deswegen wurde diese Frage auch in der Philosophie in den letzten Jahrzehnten eigentlich nicht besonders stark bearbeitet. Und das kommt jetzt aber im Moment wieder mehr. Weil wir schon merken, also der Philosoph, der das zum Beispiel jetzt sehr stark wieder einbringt in die Debatte im Moment, ist Hartmut Rosa, weil wir schon merken, wir müssen irgendwie uns, auch wenn wir keine allgemeingültige Antwort finden, darüber verständigen können, was ein gutes und erfülltes Leben ausmacht. Damit wir eben auch einen Blick darauf werfen können, welche gesellschaftlichen Voraussetzungen es dafür braucht, welche strukturellen und was sozusagen einzelne Menschen eben brauchen von ihren Beziehungen, von der Gesellschaft, um sich diesem guten Leben nähern zu können. Da muss es durchaus eine öffentliche Debatte drüber gehen, damit man nicht nur sozusagen überlegt, wie man sich nicht gegenseitig die Köpfe einschlägt, sondern wirklich auch überlegt, wie man gut zusammenleben kann.
Mhm. Und so ist es dann zu diesem Buch gekommen. Du unterrichtest ja selber auch an der Uni. Ist das eine Frage, die dir deine Studierenden auch entgegenbringen?
Was man vor allem so im Gespräch mit den Studierenden merkt, und das ist auch etwas, was wir, als wir dieses Buch geschrieben haben, wir unterrichten ja alle vier an verschiedenen Unis, was wir auch thematisiert haben, ist, dass die Studierenden schon sehr stark umtreibt, wie sie das, was sie da auch an Glaubensüberzeugungen mit sich bringen, wie sie das in ein bestimmtes Handeln, in eine bestimmte Lebensform, wie auch immer man das nennen möchte, wie sie das umsetzen. Und das ist natürlich auch so eine Frage, die sehr eng mit der Frage des guten Lebens zusammenhängt.
Weil du es gerade angesprochen hast, Glaubensüberzeugung in Handeln zu übersetzen, das bietet mir gerade ein gutes Stichwort, um mit einer Frage anzuschließen, die mich aktuell ziemlich umtreibt. Wenn wir so in unsere gesellschaftspolitischen Debatten gucken, da stellen wir fest, dass wir ganz große Fragen haben, wie stark sich Kirche und Theologie in diese Fragen einbringen soll. Also wenn jetzt dieser Podcast rauskommt, stecken wir vermutlich gerade noch voll drin in einer Migrationsdebatte. Es geht um Lebensschutz. Wir haben Fragen nach Biopolitik, natürlich auch nach dem Klima. Und immer wieder ist die Frage, soll die Kirche sich jetzt einbringen oder nicht? Das ist im Grunde auch keine neue Frage. Also wenn wir zum Beispiel auf die neue politische Theologie gucken, wurde das immer schon diskutiert. Wenn dir jetzt jemand sagt, was ja durchaus vorkommt, so Schuster, bleib bei deinen Leisten, Kirche, kümmere dich doch nicht um diese Fragen, sondern verkünde mal schön das Evangelium, bleib auf der Kanzel stehen und gut ist. Wie antwortest du darauf?
Ja, also erstmal habe ich manchmal den Eindruck, es wird jetzt gerade auch in den Debatten, die aktuell geführt werden, du hast die Migrationsdebatte angesprochen, irgendwie erwartet, dass die Kirche so eine Art Schweiz der öffentlichen Debatte ist, ne? Also die Kirche hat irgendwie sich neutral zu verhalten oder sowas, ne? Mal davon abgesehen, dass Neutralität in politischen Debatten eine schwierige Idee ist, weil die im Ernstfall dazu führt, das Vorhandene zu stützen, würde ich sagen, so oder so, das Evangelium ist ja nicht neutral, ne? Also das Evangelium ist eine Aussage über unsere christliche Deutung der Welt, die mit ganz bestimmten normativen Vorstellungen einhergeht. Die müssen wir alle aushandeln. Ich sage nicht, da steht einfach drin, wie wir uns zu, detailpolitischen Fragen der heutigen Zeit erst recht zu verhalten haben. Aber es gibt doch so Leitlinien der Solidarität, der Zuwendung zu Marginalisierten, zu politisch Bedrängten, bei denen doch völlig klar ist, das ist etwas, was wir irgendwie übersetzen, transformieren, einbringen müssen in die Gesellschaft. Also da würde ich erst mal sagen, da haben wir uns nicht neutral zu verhalten. Und dann hast du die neue politische Theologie angesprochen, ne? Das ist natürlich auch damals schon, die 70er hochpolitisiert, da kam das so ein bisschen auf, auch damals schon eine gewisse Antwort gewesen darauf, das Christentum vielleicht ein bisschen zu eng zu verstehen als eine individualisierte Erfüllungsbotschaft oder sowas. Die neue politische Theologie hat gesagt, weder dürfen wir den Glauben so verstehen, dass der jeweils nur mich in meinen Verfehlungen adressiert, noch dürfen wir ihn so verstehen, dass er alles irgendwie aufs Jenseits schiebt, sondern, das gibt's sehr berühmt in relativ frühen Ausführungen von Johann Baptist Metz, frühe 70er Jahre, glaube ich, sondern das Evangelium ist sozusagen auch eine gesellschaftspolitische Verheißung, ne? Also das ist etwas, was uns auch strukturell irgendwie angeht und beschäftigen muss. Also deswegen würde ich sagen, das ist schon mal wirklich ein Missverständnis der christlichen Erlösungsbotschaft, wenn man meint, man könne das Evangelium ganz rein verkünden, ohne dass das zugleich ein politischer Akt wäre. Denn das ist ein politischer Akt. Daraus ergeben sich natürlich dann so bestimmte Handlungsoptionen, die man dann, wie gesagt, im Einzelnen ausdiskutieren muss. Ich sage nicht, dass da ein Fahrplan vorliegt, was genau zu tun ist, aber zumindest die Frage, was zu tun ist, gemessen an bestimmten Grundhaltungen, die müssen wir uns doch immer wieder stellen, über die müssen wir immer wieder diskutieren.
Das finde ich jetzt ganz interessant, dass du gerade gesagt hast, nicht alles aufs Jenseits zu verschieben. Wenn ich mir jetzt mal speziell die ökologische Krise angucke, in der wir ja einfach stecken. Also das lässt sich ja kaum mehr wegdiskutieren. Da könnte ich ja jetzt aus so einer christlichen Perspektive auch sagen, ich habe doch so ein Heilsversprechen im Christentum, diese Erlösungshoffnung, irgendwann wird mal alles gut, da kommt ein neuer Himmel und eine neue Erde. steht da, ja, das habe ich ja, mir ja nicht ja, ausgedacht. Ich könnte mich doch eigentlich auch so ein bisschen gemütlich zurücklegen und sagen, ach, der liebe Gott wird's am Ende schon richten, oder?
Das könntest du machen. Und ich sag mal, wenn man das macht, jetzt vielleicht nicht ganz so extrem, wie du es beschreibst, aber es ist natürlich darin auch erstmal so ein Funke Erleichterung vielleicht, dass man sagen kann, auch aus einer christlichen Haltung sagen kann, ich muss jetzt die Welt auch nicht erlösen, ne? Das ist nicht sozusagen meine Aufgabe. Ich bin nicht diejenige, die Heil für die Welt machen muss. Ne, das ist erstmal, finde ich, auch so ein Impuls des christlichen Erlösungsgedankens, der vielleicht eher Kräfte freisetzt als Kräfte bindet, weil man auch weiß, im Letzten kann man es sowieso nicht selber richten, sondern darf, und das ist eigentlich das Schöne daran, man darf hoffen, dass auch da, wo man selber scheitert, es vielleicht noch eine Lösung, eine Erlösung geben kann. So, das heißt aber nicht, dass ich es nicht versuchen muss. Ne? Also das heißt nicht, dass ich nicht dazu aufgerufen bin, das meine dazu zu leisten. Ich habe das jetzt eben schon versucht, so an dieser gesellschaftspolitischen Verheißung, die man aus dem Evangelium auch rauslesen kann, abzulesen. Ich würde aber eben noch viel fundamentaler sagen, als ChristInnen glauben wir nicht einfach irgendwie an einen, ich sag mal, toten, neutralen Ablauf der Welt, sondern wir glauben, dass die Welt von einer guten Gottheit stammt und auf diese gute Gottheit in irgendeiner Form ausgerichtet ist. Nicht unbedingt so deterministisch, sondern im Sinne von, das Gute in der Welt soll sein. Und das ist etwas, was doch auf jeden Fall einen Anspruch an uns stellt, weil wir ja sehen, wie viel das schief geht und selber merken, dass wir mit unserem Handeln daran etwas ändern können. Wie gesagt, scheitern darf man dann immer noch, aber es ist unsere Aufgabe, das könnte ich jetzt auch biblisch herleiten, natürlich vor allem am ersten Schöpfungsmythos, ne? Aber es ist unsere Aufgabe, erstmal dafür zu sorgen, dass das Ganze einen guten Weg nimmt. Wir stehen dem Ablauf der Welt nicht neutral gegenüber, ich sag's nochmal, sondern wir sind ausgerichtet auf das Gute. So würde ich das mal ungefähr umschreiben.
Auf die Bibel würde ich gleich gerne noch mal kurz zurückkommen, aber anschließend an das, was du gesagt hast, die Frage, so in den vergangenen Jahren hat sich die Schöpfungstheologie oder Ökotheologie, ist es glaube ich eher, also Schöpfungstheologie gab es schon länger, Ökotheologie, immer mehr herausgebildet. Jetzt sind die Debatten, die wir führen, ja gerade ziemlich groß. Also es geht um erneuerbare Energien, es geht, also nur als Beispiel, also wissenschaftlich wird ja enorm darüber debattiert, wie man sowas wie Klimawandel aufhalten kann und so. Was kann denn die Theologie in so eine Debatte einbringen? Weil wenn man würde jetzt sagen, gut, also die Erfindung von Windkrafträdern wird es wahrscheinlich erstmal nicht sein.
Ja, da muss man auch manchmal aufpassen, dass man nicht ein bisschen verzweifelt im interdisziplinären Kontext der Universität, weil man so an Ideen arbeitet und nicht so richtig an irgendwie zusammengebastelten Lösungen. So, ne?
Aber vielleicht sind die Ideen ja auch so wichtig.
Bingo, so ist es nämlich. Das würde ich auch auf jeden Fall argumentieren. Also tatsächlich würde ich sagen, du liegst nicht mit deinem Versprecher eben, lagst du nicht ganz falsch, ne? Also mit dieser Andeutung, dass die Schöpfungstheologie erst in den letzten Jahrzehnten aufgekommen ist. Denn in der Tat gab es eine Phase, in der im Moment ist Schöpfungstheologie in aller Munde. Ja, das ist im Moment boomt das, zumindest in der deutschsprachigen Theologie, aber wenn ich es richtig sehe, auch international und ja auch in kirchlichen Dokumenten boomt das total. Und das war nicht nur nicht immer so, sondern das war vor wenigen Jahrzehnten noch völlig anders. Also es gab lange, und das ist ja auch nicht falsch, also zum Beispiel in der Zeit des Zweiten Vatikanums war die ganze Theologie sehr stark ausgerichtet auf so eine Anthropozentrik. Also da ging es sehr stark um die Menschenwürde und darum, die menschliche Freiheit zu befördern und darum, den Menschen in lebenswerten Bedingungen leben zu lassen. Und das ist natürlich wahnsinnig wichtig, aber genauso wurde eben zum Beispiel auch jetzt in der wissenschaftlichen Theologie der Schöpfungstraktat, wie man das nennt, wurde so gelesen. Also das war alles sehr stark ausgerichtet auf den Menschen. Und dass man jetzt überhaupt wieder anfängt, über die Schöpfung, ich sag mal so im kosmischen Sinne, also nicht nur über die menschliche Schöpfung, sondern über die Schöpfung und die Relationalität der Schöpfung insgesamt nachzudenken, das ist etwas, was jetzt in den letzten Jahrzehnten wieder etwas vermehrt aufkommt. Und das hat natürlich ganz viel mit der ökologischen Krise zu tun. Genau. So, und dann hast du mir das Stichwort gesagt, auch an Ideen arbeiten ist irgendwie wichtig. Also erstmal würde ich sagen, es ist ein Riesenproblem, wenn man nicht an Ideen arbeitet. Ja, beziehungsweise es ist völlig unvermeidlich. Also in dem Moment, in dem ich zum Beispiel die Frage der Erlösung so sehr stark auf den Menschen fokussiere, kann mir der Umkehrschluss und ich würde sagen Umkehrfehlschluss passieren, dass ich sage, naja, was mit dem Rest der Welt wird, ist ja auch ein bisschen egal. Und das ist natürlich, das als sozusagen Idee theologisch im Moment zu befördern, ist natürlich ein Riesenproblem. Und dagegen gehen Ökotheologien in ganz unterschiedlichen Arten und Weisen vor, indem sie so die Vernetztheit der gesamten Schöpfung, indem sie die Angewiesenheit des Menschen auf seine Mitgeschöpfe, indem sie überhaupt die Co-Kreativität der Schöpfung oder Ähnliches hervorheben, um insgesamt die theologische Dignität, sage ich mal, der gesamten Schöpfung, auch der nichtmenschlichen Schöpfung hervorzuheben. Und ich würde sagen, das hat auf jeden Fall erstens natürlich ändert das was daran, wie wir über unsere Handlungsoptionen nachdenken. Und zweitens würde ich immer sagen, mit unseren Diskursen gerade über Erlösung und über die Erlösungswürdigkeit, also wer oder was kann überhaupt erlöst werden, Erlösungsfähigkeit. Mit solchen Diskursen handeln wir ganz stark aus, was in dieser Welt überhaupt Bedeutung hat und was nicht. Und deswegen ist es auf jeden Fall gut, aus theologischer Sicht hier an den Ideen zu arbeiten, weil das dann in gesellschaftliche Diskurse, in aber auch persönliche Motivationen, sich in der Gesellschaft, in ökopolitischen Debatten und so weiter einzubringen, auch in konkreten ökopolitischen Aktivitäten einzubringen, weil das damit sehr viel macht.
Du hast jetzt gerade gesagt, die Verengung auf den Menschen war lange Zeit vorherrschend. Da hat, wenn ich das so überblicke, die Theologie, die Kirche ja durchaus auch einen Anteil dran gehabt, oder? Also wenn ich mir so nicht das Evangelium, sondern die Bibel an sich jetzt erstmal angucke, du hattest eben schon den Schöpfungsbericht erwähnt, also wir finden ja in unseren heiligen Schriften so Sätze wie der Mensch ist die Krone der Schöpfung oder er solle sich die Erde untertan machen. Jetzt können unsere Zuhörerinnen dich nicht sehen. Du hast gerade so ein bisschen genickt, halb mit dem Kopf geschüttelt. Erklär mal, warum du das gemacht hast.
Also erstmal, ich weiß jetzt nicht, an welcher Stelle ich das gemacht habe, aber erstmal ganz unmittelbar. Also der Mensch ist die Krone der Schöpfung steht so nicht in der Bibel. Ne? Das hat sich so wirkungsgeschichtlich als Motiv in unseren Köpfen festgesetzt. Man kann aus einem Psalm das so ein bisschen herauslesen, aber wortwörtlich steht so nicht drin. Deswegen habe ich vielleicht ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt. Ich habe auch so ein bisschen genickt mit dem Kopf geschüttelt, bei deiner Einleitung, dass man sagen kann, das Christentum habe zu dieser anthropozentrischen Verengung vielleicht in unheilvoller Weise auch beigetragen. Das ist in der akademischen Debatte eine umstrittene Position. Also es gibt die sehr prominent, zum Beispiel vertreten von Karl Ameri, auch das glaube ich aus den 70ern schon. Man kann aber auch sozusagen die Schwelle der Neuzeit, an der der Mensch sich immer mehr als Gegenüber zu seiner Umwelt begreift und damit auch teilweise als freiheitliches Gegenüber und damit auch teilweise ein instrumentelles Verhältnis zur Umwelt begründet wird. Da wird immer auf Francis Bacon verwiesen, bei dem man das so sehr einschlägig nachlesen kann. Auch das kann man als eine Wurzel eines unheilvollen Anthropozentrismus bis in die Gegenwart sehen. Also deswegen, ob das so aufs Christentum zurückgeht, kann man bestreiten. Das ist aber, würde ich sagen, auch gar nicht so wichtig, beziehungsweise man muss nicht abschließend klären, wer da jetzt dran schuld ist. Denn das habe ich ja eben schon versucht zu sagen. Ich würde immer sagen, dass wir natürlich mit unseren so sehr stark normativ aufgeladenen Semantiken im Christentum auf jeden Fall bestimmte Bilder und Wertungen in Köpfe hineinsetzen. Und deswegen müssen wir uns dieser Verantwortung auf jeden Fall stellen. Und was das angeht, muss man dann eben solche Dinge wie den tatsächlich ja auch vorhandenen Anthropozentrismus der Bibel und der Schöpfungstexte ganz genau anschauen. Und der hat verschiedene Konnotationen, ne? Und in erster Linie würde ich jetzt immer sagen, gerade was man im ersten Schöpfungsmythos liest, da ist das zentrale Bild ja jetzt eigentlich nicht das Untertanmachen der Erde, das ist sozusagen dann nachgeschoben, sondern in erster Linie steht da mal was von Gottebenbildlichkeit. Und Gottebenbildlichkeit, denkt man immer, das bedeutet jetzt, Annika, dass du und ich aussehen wie Gott, was vielleicht auch möglich ist, können wir nicht wissen, keine Ahnung, ist relativ unwahrscheinlich. Aber Gottebenbildlichkeit bedeutet vor allem in erster Linie, dass wir eine Funktion haben auf der Welt. Also wir haben die Funktion hier stellvertretend das zu tun, was Gott für die Schöpfung getan hat. Das ist eine funktionelle Aussage. Und was hat Gott für die Schöpfung getan? Naja, er hat sie gut eingerichtet oder sie hat sie gut eingerichtet und so aufeinander bezogen und so ins Gleichgewicht gesetzt, dass es alles sehr gut ist. Das ist ja so das, was der erste Schöpfungsmythos uns eigentlich sagt, dass wir ein sehr lebendiges, auf Leben ausgerichtetes, auf Gedeihen ausgerichtetes Schöpfungsgefüge haben, das als Ganzes sehr gut ist. Und die Funktion, würde ich sagen, ist die, die wir erfüllen sollen. Und da meine ich dann deswegen, dass man das ja Motiv der Gottebenbildlichkeit auf jeden Fall mal entgegensetzen kann. Also es geht ja immer sowieso nur drum, ich meine, ich kann jetzt auch nicht entscheiden, welche anthropologischen Aussagen der Bibel die richtigen sind, aber es geht ja darum zu zeigen, wir haben Motive, auf die wir uns stürzen können, um etwas Bestimmtes sagen zu wollen. Und ich würde sagen, für die, jetzt gerade für das ökopolitische Engagement, kann man sich ganz wunderbar auf das Motiv der Gottebenbildlichkeit stützen.
Ja, Gott sah, dass es sehr gut war. Franka, so zum Abschluss. Die Frage, ich erinnere mich dran, vor so ein paar Tagen haben wir mal beim Mittagessen zusammengesessen und wir hatten beide, also in Köln würde man sagen, et arme dir. Ja, also so.
Das mussten wir übersetzen.
Das arme Tier. Also wir hatten beide so einen Moment von Weltschmerz.
Ja.
Ja. Wo einfach tagespolitisch so viel passiert war, dass wir da so ein bisschen bedröppelt saßen und erinnere ich mich gut dran. Jetzt ist die Frage, Was gibt dir denn Hoffnung? Oder vielleicht gar nicht so persönlich, sondern können wir eigentlich Hoffnung haben in dieser Zeit gerade? Und wenn ja, wie gelingt denn Hoffnung?
Also erstmal ist mir wichtig zu betonen, dass ich jetzt aus einer theologischen Perspektive sagen würde, ich kann das jetzt nicht auf Kölsch sagen, aber wir dürfen auch das arme Tier haben, beziehungsweise wir dürfen auch mal wir dürfen die Abgründigkeit der Welt in ihrer ganzen Scheußlichkeit erfahren und spüren und müssen nicht die ganze Zeit aus dem Gefühl tiefster Erlösung irgendwie durch die Welt hüpfen und denken, Mensch, bei mir ist ja schon alles in Ordnung, so, ne? Sondern die Abgründigkeit der Welt wirklich auch in ihrer Brutalität gehört ja in die tiefsten Semantiken des Christentums. Karfreitag ist das Scheitern an den Strukturen dieser Welt. Also das, glaube ich, muss man sich auch wirklich ganz klar biblisch vor Augen führen. Da ist ein Dissident auf brutale Weise politisch hingerichtet worden. Und das ist, glaube ich, ein Narrativ, das man auch aus dem Christentum nicht rausstreichen darf. Auch nicht in seiner politischen Struktur. Also das ist auch nicht einfach irgendwie, natürlich auch ein frommer Mann, der sozusagen in seinen Tod geht, aber es ist eben auch ein politischer Mord. Und ich glaube deswegen, eigentlich haben wir sehr klare Deutungssemantiken für dieses Abgründige auch. Jetzt hast du mich aber nach der Hoffnung gefragt und genauso würde ich sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es mit den anderen Wissenschaften so ist, aber ich würde sagen, die Theologie ist eigentlich eine Wissenschaft mit sehr hoher Hoffnungskompetenz, weil unsere Aufgabe auch immer ist, wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass wir nicht einfach die Welt so lassen, wie sie ist, sondern auf das Gute hindeuten. Unsere Aufgabe ist auch immer zu sagen, dass dieses Abgründige nicht das Letzte ist, was man dir über die menschliche Existenz sagen kann, sondern es gibt da nochmal Deutungsmöglichkeiten auf eine Erlösung hin, die uns dann vielleicht nicht einfach erstarren lassen vor dem Grausamen, das passiert, sondern uns die Hoffnung geben, dass es wieder anders werden kann und damit auch vielleicht nochmal so den Funken entzünden, dass wir etwas tun, dass wir uns auflehnen gegen das Abgründige.
Mhm. Die Hoffnungskompetenz und das Auflehnen gegen das Abgründige. Franka, ich danke dir sehr, dass du heute hier gewesen bist und fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank. Danke dir auch.
Annika Schmitz von der Herder-Korrespondenz im Gespräch mit Franka Spieß. Ja, und zum ganzen Thema hat Franka Spieß auch einen Artikel in der Februarausgabe der Herder-Korrespondenz geschrieben. Und ebenfalls empfehlen möchten wir euch das erwähnte Buch von Franka Spieß zusammen mit Martin Breuel, Aaron Langenfeld und Veronika Weidner. Was ist das gute Leben? Über Glauben und Handeln ein Streitgespräch. Das ist im letzten Jahr im Herder Verlag erschienen. Die Links zu beidem findet ihr natürlich in den Shownotes, also im Begleittext zu diesem Podcast. Und natürlich freuen wir uns, von euch zu hören. Bitte meldet euch per E-Mail oder via Instagram oder Facebook. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann empfehlt uns gerne weiter. Gebt uns eine gute Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify und abonniert uns gern, um nichts von dem zu verpassen, was wir hier Woche für Woche für euch aufbereiten. Das ist und bleibt kostenlos. Vielen Dank für eure Treue und für euren Support. Musik An dieser Folge mitgearbeitet haben Annika Schmitz, Stefan Orts und ich. Ich bin Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.